Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Vater, wir wollen dir danken, dass du uns Zeit und Gelegenheit, auch Freude ins Herz gibst, zu lernen. Und wir wollen bitten, dass du uns auch jetzt lehrst, dass wir in diesem Vergleich umso klarer sehen die Herrlichkeit deiner Person, deines Werkes und deiner Lehren. Und wir beten, dass wir das auch Menschen zum Nutzen verwenden können, Menschen helfen können. Ja, brauch du uns auch als deine Boten und als deine Gesandten in einer Welt der Dunkelheit. Ja, sei du selbst unser Lehrer, auch an diesem Nachmittag. Amen. Amen. Ja, es soll um das Thema gehen, Ethik des Christentums, Ethik des Islam, diese beiden im Vergleich zueinander. Nun, wie geht man vor, wenn man diese beiden miteinander vergleichen will? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht eine Zeit und habe es dann folgendermaßen beantwortet, die Frage, und das habe ich auf der nächsten Folie so aufgelistet oder aufgestellt. Ich habe mir die Frage gestellt, woraus ergibt sich ethisches Handeln im Christentum und woraus ergibt sich ethisches Handeln im Islam? Zuerst zum Christentum. Woraus ergibt sich Ethik und ethisches Handeln im Christentum? Erstens, das Leben Jesu. Das ist das vollkommene Vorbild eines vollkommen moralischen Lebens. Ein Leben nach vollkommener göttlicher Ethik. So war das Leben Jesu. Dann die Lehren Jesu. Was hat er denn gelehrt in ethischen Fragen? Jetzt geht es nicht um die Fragen der Errettung und des ewigen Lebens, sondern in ethischen Fragen, die Lehren Jesu. Und dann als drittes die Sendung der Apostel. Denn an den Aposteln, an den ersten Jüngern Jesu, von denen wir wissen und deren Leben uns zu einem Teil beschrieben wird, an deren Leben können wir ablesen, wie das Leben und die Lehren Jesu auf seine Nachfolger wirken. Und das sagt natürlich sehr, sehr viel aus über die Ethik eben des christlichen Glaubens. Und jetzt beim Islam gehen wir genauso vor, woraus ergibt sich ethisches Handeln im Islam. Und da haben wir wiederum das Leben Mohammeds, das jedem Nachfolger Mohammeds als Vorbild gilt, dem man nacheifern soll. Das Leben Mohammeds, dann zweitens die Lehren Mohammeds und drittens die Sendung und das Leben der Nachfolger Mohammeds. Denn an den Nachfolgern Mohammeds sehen wir wiederum, wie Mohammeds Lehren und wie Mohammeds Vorbild sich auf Nachfolger Mohammeds auswirken. In der Geschichte der christlichen Kirche hat die Tradition später den gleichen Rang bekommen wie das Neue Testament selbst, aber das ist ein Irrweg gewesen und darum werden wir nicht fragen, was die kirchliche Tradition in dieser Frage gelehrt hat. Hingegen haben die aus islamischer Sicht authentischen Traditionen über das Leben und die Aussprüche Mohammeds den gleichen Rang wie der Koran. Und darum muss man um ethisches Verständnis, ethisches Urteilen des Islam zu kennen, muss man auch die offiziellen islamischen Traditionen kennen. Die sind gesammelt in den sogenannten Hadithen. Und so werden wir zum Verständnis der Ethik des Islam auch einen Seitenblick, aber nur einen Seitenblick, in ein oder zwei islamische Traditionen werfen. Aber nun zur Frage wie sich oder woraus sich ethisches Handeln im Christentum ergibt. Und wir schauen das ganz knapp miteinander an aus dem Leben Jesu. Das ist die dritte Folie. Wir können von Jesus sagen, er lebte ein sündloses Leben. Das wird von all denen, die die Jahre des öffentlichen Dienstes Jesu mit ihm zusammen waren, ihn aus nächster Nähe beobachteten und kannten, bestätigt. Johannes, der Apostel, sagt von Jesus, Sünde ist nicht in ihm. Steht im ersten Johannesbrief im Kapitel 4. Das habe ich hier nicht aufgeführt. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Na, jetzt finde ich die Stelle nicht. Ja, es müsste 1. Johannes 4 sein. Nein, Kapitel 3, ja, danke. 1. Johannes 3 ist es. Der Vers 5. Ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Petrus sagt von ihm, dass er keine Sünde tat. 1. Petrus 2, 22. Der keine Sünde tat. Und Paulus, der Apostel Paulus, sagt, Kraft göttlicher Inspiration, 2. Korinther 5, 21, dass er Sünde nicht kannte. Das heißt, Sünde aus eigenem Tun nicht kannte. Natürlich genau wusste, was Sünde ist. Dann Johannes 8, Vers 46, dort konnte Jesus als Mensch ihm feindlich gesonnenen Menschen diese Frage stellen, wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Johannes 8, 46, wer von euch überführt mich der Sünde? Und alle mussten schweigen. Sie konnten nichts an ihm finden. Also er lebt ein sündloses Leben. Zweitens, er tat allen nur Gutes. Petrus fasst das in diesem Satz zusammen, wo er im Haus des Cornelius predigt von Jesus, das Evangelium von Jesus predigt. Und da sagt er von ihm, Jesus, Apostelgeschichte 10, 38, Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und heilend alle, die vom Teufel überwältigt waren. Also er tat nur Gutes. Er hat nie jemandem irgendetwas Böses angetan, jemanden geschädigt, jemanden umgebracht, jemandem etwas weggenommen. Er tat nur Gutes. Er tötete keinen einzigen Menschen, ließ auch nicht zu, dass seine Anhänger für ihn zum Schwert griffen. Er hat das ausdrücklich verboten, dass man ihn mit dem Schwert verteidige. Johannes 18, Vers 36. Johannes 18, Vers 36. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Matthäus 25. Matthäus 25, Verse 51 und 52. Nein, es ist 26. Matthäus 26, Verse 51 und 52. Einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knechtes hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Da spricht Jesus zu ihm, strecke dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Also hier hat er seinen Jüngern verboten, ihn mit dem Schwert zu verteidigen. Er hatte keine Leibgarde. Nun, vielleicht habt ihr schon diesen Namen gehört, Ansarul Islam, das ist eine Terroristengruppe. Und die nimmt ihren Namen von jener Gruppe von Männern, die Mohammed beschützten, immer bei ihm waren und ihn mit dem Schwert verteidigten und zusammen mit ihm Feinde bekriegten. Ansar heißt eigentlich die Helfer. Al-Ansar, die Helfer. Also Mohammed hatte seine Leibgarde, seine Helfer, die ihn mit dem Schwert verteidigten. Das hat Jesus ausdrücklich verboten. Vielmehr ließ er sich selbst töten. Denn er war bereit, den Platz von Schuldigen einzunehmen. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, 21. Er war bereit, alles, was er den Menschen befahl, selbst zu tun. Er tat auch alles selbst, was er den Menschen befahl. Apostelgeschichte 1,1, Lukas spricht von den Dingen, die der Herr anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren. Er tat und er lehrte und er lehrte und er tat. Das Gleiche. Als Beispiel 1. Petrus 2, 24. Da steht, der Gescholten nicht widerschallt, der leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der selbst unsere Sünden an seinem Leib am Holz getragen hat. Also er war bereit, den Platz von Schuldigen einzunehmen und er war bereit, genau das zu leben und zu tun, was er lehrte. Denen Gutes zu wünschen, die uns hassen. Für die zu beten, die uns verfolgen. Er betete darum für seine Peiniger. Denn das hatte er seine Jünger gelehrt zu tun und er tat es selbst. Lukas 23, 33. Und 34, als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen auf der rechten, den anderen auf der linken Seite. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er liebte seine Feinde. Römer 5, Verse 8 bis 10. Römer 5, Verse 8 bis 10. Also auch hier tat er selbst das, was er gelehrt hatte. Er liebte auch seine Feinde. Römer 5, 8 bis 10. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. So hat er die Liebe Gottes gelebt, bewiesen, demonstriert. Er starb für uns, als wir noch Feinde waren. Und dann die Lehren Jesu, das oberste sittliche Gebot, das oberste ethische Gebot Jesu. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 22, die Verse 37 bis 39. Lehrer, welches ist das große Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleiche ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das habe ich auf der nächsten Folie hier so formuliert. Das findet sich in den ethischen Lehren der Bergpredigt. Alles ein Ausdruck dieses obersten Gebotes, Liebe zu Gott, und Liebe zu den Menschen. In den Seligpreisungen, dort geht es um die Beziehung zu Gott und zu den Menschen. In allen Seligpreisungen. Und es ist immer eine Beziehung der Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen. Zeigt sich in allen 8 Seligpreisungen. Und wir lesen sie jetzt nicht. Ich setze voraus, dass sie bekannt genug sind. Nun, was wir in der Bergpredigt auch lernen, ist, dass das Innere wichtiger ist als das Äußere. Das ist ein wichtiger Bestandteil christlicher Ethik. Das Innere ist wichtiger als das Äußere. Das Herz ist wichtiger als die Hülle. Matthäus 5, Vers 8. Glückselig, die reinen Herzen sind. Nicht glückselig, die eine reine Weste haben. Ja, das ist wichtig. Weil es uns als Menschen viel näher liegt, eine reine Weste, nicht nur eine reine Weste zu haben, sondern auch da sehr gut aufzupassen, dass die Leute das auch wahrnehmen. Aber das Herz ist uns nicht so wichtig. Und darum musste das so deutlich gelehrt werden. Das Herz ist wichtiger als das Äußere. Matthäus 5, 27 und 28. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, so soll's nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau, eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Da sitzt das Übel im Herzen. Und so lehrt er Feindesliebe, wie gesagt, und er lehrt auch, dass Rache verboten ist. Es ist verboten, dass wir uns selbst rächen. Wir müssen dies Gott überlassen. Matthäus 5, 38 und 39. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wer dich auf deine rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Und das haben die Jünger auch sehr wohl gelernt und verstanden. Ein erstes Beispiel dafür, Stephanus. Er betete für die Leute, die ihm Unrecht taten, die ihn hassten, die mit den Zähnen gegen ihn knirschten, die ihn nicht mehr sehen konnten. Die hatten solchen Hass auf ihn. Der muss weg, der muss verschwinden. Und sie haben ihn umgebracht. Und es heißt in Apostelgeschichte 7, Vers 60, dass Stephanus dann betete und rief, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Dann sehen wir auch, wie Jesus mit den Frauen umging. Das habe ich auf der nächsten Folie zusammengestellt. Und der Umgang Jesu mit den Frauen ist ein wichtiger Bestandteil der christlichen Ethik, zu der auch gehört die gegenseitige Achtung voreinander. Und der schlägt sich besonders darin nieder, Petrus sagt, schaut ihr Männer, ihr seid am längeren Hebel als Männer. Und darum sollt ihr rücksichtsvoll mit euren Frauen umgehen und das nicht ausnützen. Sie sind am schwächeren Hebel, sind das schwächere Geschlecht. Schwächer. Und so sehen wir, wie Jesus mit den Frauen umging. Und das ist das Vorbild für jeden Christen seither. Er gab den Frauen gleich viel Gewicht wie Männern. Er heilte Frauen. Er lehrte auch Frauen. Und damit unterschied Jesus sich radikal vom damaligen Judentum. Ein Rabbiner sprach in der Öffentlichkeit nie eine Frau an. Und darum haben die Jünger sich damals so gewundert. Sie sind da in dieser Stadt sicher in Samarien und dann gehen die Jünger in die Stadt einkaufen und Jesus bleibt draußen vor der Stadt auf dem Brunnen sitzen und wo sie zurückkommen, sehen sie ihn im Gespräch mit einer Frau. Ihr Rabbi im Gespräch mit einer Frau. Johannes 4, 27. Johannes 4, 27, darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Und ein Rabbiner hätte damals in der Öffentlichkeit nicht einmal geredet mit einer Frau. Und auf keinen Fall hätte ein Lehrer in Israel eine Frau theologische Wahrheiten gelehrt. Und der Herr hielt mit dieser Frau eine hochtheologische Rede. Er unterwies sie über theologische Wahrheiten, wie Gott ist, was wahre Anbetung ist, über Sünde, über die Beziehung des Erlösten zu Gott als Anbeter, solche Dinge. Als Beispiel für die Haltung des rabbinischen Judentums jener Zeit hören wir, was Rabbi Eliezer sagte, um 90 nach Christus, also lediglich etwa 60 Jahre später, schrieb Rabbi Eliezer: Wer seine Tochter Tora lehrt, ist wie einer, der sie Ausgelassenheit lehrt. Nur den Männern beizubringen, den Söhnen beizubringen, auf keinen Fall den Töchtern. Wir sehen also, dass Jesus den Umgang mit den Frauen hatte, so wie Gott das ursprünglich vorgesehen hatte. Darum lehrte er auch Frauen. Er nahm Frauen auch vor Anklägern in Schutz. Lukas 7, eine Sünderin, und das heißt eine Prostituierte, kommt und salbt ihm die Füße, wäscht ihm die Füße mit ihren Tränen, salbt seine Füße, trocknet seine Füße mit ihrem Haar. Und die wird im Herzen verurteilt von Simon, und der Herr nimmt sie sofort in Schutz und stellt ihre Vorzüge heraus. Er nimmt also Frauen vor Anklägern in Schutz, auch in Johannes 8. Wer von euch erst ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, und dann müssen alle gehen. Er heißt ihre Sünde nicht gut, das wissen wir. Aber das zeigt einfach, dass er mit Frauen anders umging, alles es eben sündiges Tun und Trachten dem Menschen eingibt. Frauen gehörten zu seinen Jüngern, und schließlich er selbst hatte keine Frau. Nun, so viel zum Leben Jesu, und das werden wir nachher dann vergleichen mit dem Leben Mohammed. Aber zunächst das Leben und die Sendung der Apostel. Jesus Christus wies seine Jünger an, von ihm zu lernen. Das ausdrücklich gesagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann sagt er: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also alle, die an ihn glauben, lernen von ihm. Er rief sie auf, ihm nachzufolgen. Folge mir nach. Johannes 1, 43 oder 21, 19. Er forderte sie auf, ihn nachzuahmen. Johannes 13, schlagen wir jetzt auf. Johannes Kapitel 13. Verse 12 bis 14. Johannes 13, Verse 12 bis 14. Als er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Das ist ein Befehl, ihn nachzuahmen. Und das haben die Apostel auch getan. Und so haben sie an ihm gelernt und das auch ernst genommen, dass sie zur Ausbreitung seines Reiches und zur Verteidigung seiner Sache kein Schwert brauchen durften. Das haben sie verstanden. Den Aposteln gab er nur folgende drei Waffen in die Hand. Das ist die nächste Folie. Drei Waffen hat er ihnen in die Hand gegeben. Erstens predigen. Zweitens beten, drittens Gutes tun. Das sind die Waffen, die der Herr den Jüngern gab und die der Herr den Christen gegeben hat, um seine Sache, sein Reich auszubreiten, sodass es alle Nationen erobert. Also predigen, Matthäus 10, Vers 7, schlagen wir das auf zunächst. Matthäus 10, Vers 7. Geht hin, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Dann Matthäus 28. Und im Zusammenhang von Matthäus 28 ist das noch dramatischer. Matthäus 28, Vers 18, Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Das heißt, dass der Herr über alle Mittel verfügt, die es überhaupt gibt. Über alle Mittel. Und doch hat er gesagt, ihr dürft nur dieses gebrauchen. Predigt, lehrt die Nationen. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern oder lehrt alle Nationen und tauft sie. Das sind die geistlichen Waffen, die die Apostel verwendeten. Dann Gebet. Er lehrte sie zu beten. Nun, ich hätte diese Stelle hier auch anführen sollen, Matthäus 6. Wie kommt das Reich Gottes? Durch Predigt. Wie kommt das Reich Gottes? Durch Gebet. Dein Reich komme. Und das Reich Christi kommt zu den Menschen und breitet sich aus durch den Menschen, dadurch, dass wir ihnen das Evangelium predigen und beten, dass sie es aufnehmen und verstehen. Und wir beten für die Menschen und dann sagen wir ihnen das Evangelium. Und dann beten wir wieder für sie und dann evangelisieren wir. Also beten, dein Reich komme. So kommt sein Reich. So breitet es sich aus. Wort Gottes, Gebet. Das sind die göttlich mächtigen Waffen, die Gott den Aposteln und allen Christen gegeben hat. 2. Korinther 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig. Also nicht irdische, menschliche Waffen, sondern göttliche Waffen, Wort Gottes, Gebet und als drittes Gutes tun. Das hat er ausdrücklich aufgetragen und das haben die Apostel auch verstanden. Und sie haben das gelebt und sie haben das in ihren Briefen auch gelehrt. Gutes tun den Menschen. Schlagen wir Matthäus 10 auf. Matthäus 10, Verse 7 und 8. Hier zur Erinnerung noch einmal. Geht hin und predigt. Und dann Vers 8, heilt Kranke. Gutes tun. Das Schwert aber war ihnen ausdrücklich verboten. Und jetzt ein Zitat von Martin Luther, das ist die nächste Folie, aus seiner Schrift vom Krieg wider die Türken. Und damals sagte man die Türken, wenn man meinte der Islam. Weil für Europa waren die Türken die Vertreter des Islam. Mit anderen islamischen Völkern hatte man wenig Berührung. Die Pfarrer und Prediger sollen ein jeglicher sein Volk aufs Allerfleißigste vermahnen zur Buße und zum Gebet. Wollen wir es nicht aus der Schrift lernen, so muss uns der Türk aus der Schwertscheide lehren, bis wir erfahren mit Schaden, dass Christen nicht sollen kriegen noch dem Übel widerstehen. Also kriegen müsste man kleinschreiben, das ist ein Tippfehler. Also Christen sollen nicht Krieg führen in der Sache Christi und des Evangeliums. Und das war eine biblisch begründete Absage der Reformation an die ganze Kreuzzugspolitik. Nun, die Apostel, das Leben der Apostel glich dem Leben ihres Herrn, wie die nächste Folie zeigt. Erster Korinther 4, Verse 10 bis 13. 1. Korinther 4, Verse 10 bis 13. Wir sind Toren um Christi willen, ihr aber klug in Christus. Wir sind schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab, mit unseren eigenen Händen arbeitend. Geschmäht, segnen wir. Verfolgt, dulden wir, gelästert bitten wir. Wir sind wieder Kehricht der Welt geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Sie folgten Christus nach und darum konnten sie lehren, dass der Christ wie Christus sein Herr leben sollte. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Die Apostel waren nicht sündlos. Paulus spricht davon, dass er sich auch irrte. Also er hat keine Irrtümer geschrieben, aber selbst, zum Beispiel 2. Korinther 7, Vers 8. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so reut es mich nicht, wenn es mich auch gereut hat. Zuerst dachte ich, oh, es war falsch, diesen Brief zu schreiben. Oh, ich hätte nicht schreiben sollen. Oh, warum habe ich nur diesen Brief geschrieben? Das ist menschliche Schwachheit. Irren. Aber nachher, na, es war doch gut. Die Ergebnisse zeigten, es war doch gut, dass ich diesen Brief schrieb. Oder Petrus, er hat in einer viel schwerwiegenderen Sache geirrt. Er hat nämlich den geraden Weg des Evangeliums verlassen. Galater 2, Vers 11 oder Vers 14, lesen wir den Vers 14. Galater 2, Vers 14. Als ich sah, dass sie, also Kephas und andere Juden, nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, also Kephas und andere Gläubige aus der Beschneidung, als ich sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten. Die Apostel waren also nicht sündlos. Das war nur der Herr. Die Apostel taten Gutes. Also ein Beispiel dafür. Ja, schlagen wir auf Galater 2, Vers 10. Also nicht die Stelle, die ich hier angeführt habe. Galater 2, Vers 10. Hier sagt Paulus, nur dass wir der Armen gedenken sollte, was ich mich auch zu tun befleißigt habe. Also Paulus dachte auch an die Armen. Das heißt, dass er sie unterstützte, ihnen half, er tat ihnen Gutes. Die Apostel töteten keinen einzigen Menschen. Vielmehr ließen die Apostel sich selbst töten. Wir haben das Beispiel von Stephanus schon gehört. Dann weitere Beispiele, Apostelgeschichte 12, Verse 1 und 2. Apostelgeschichte 12, Verse 1 und 2. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, die Hände an einige der von der Versammlung, um sie zu misshandeln. Er ließ aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert töten. Nun, wie antwortet die Gemeinde darauf? Ja, sie beginnt Waffen zu sammeln. Na eben nicht, sondern sie betet. Das steht ausdrücklich im Vers 12, im Vers 5. Petrus wurde im Gefängnis bewacht, aber von der Gemeinde wurde anhaltend für ihn zu Gott gebetet. Sie ließen sich töten und ihre Waffe war das Gebet. Paulus wurde hingerichtet, weil er sein Bekenntnis zu Christus nicht zurücknahm. 2. Timotheus 4, Vers 6. Ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Die Apostel hielten nicht viel von sich selbst. Sie waren bescheiden, sie waren demütig, schlichte, einfache Menschen. 1. Korinther 4, Vers 9 haben wir nicht gelesen, lesen wir doch. 1. Korinther 4, Vers 9. Denn ich denke, dass Gott uns die Apostel als die Letzten dargestellt hat. Dann 2. Korinther 12, 11. 2. Korinther 12, 11. Ich bin ein Tor geworden, ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den ausgezeichnetsten Aposteln nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Ja, so dachten die Apostel von sich selbst. Nun haben wir also gesehen, wie die Ethik im Christentum sich ergibt aus dem Leben Jesu, aus den Lehren Jesu, und wir sehen, wie die sich auswirken in den Nachfolgern Jesu. Nun, woraus ergibt sich ethisches Handeln im Islam? Wenden wir uns zuerst dem Leben Mohammeds zu. ist die nächste Folie, die Sünden Mohammeds. Der Koran spricht offen davon. Ich bin ein Mensch wie die anderen. Sura 41, 5. Oder Allah sagt hier zu Mohammed, bitte um Verzeihung für deine Sünde. Sura 47, 21. Und dann wiederum Allah spricht zum Propheten, siehe, wir haben dir einen offenkundigen Sieg gegeben zum Zeichen, dass dir Allah deine früheren und späteren Sünden vergibt. Frühere und spätere Sünden. Dann war zweitens Mohammed ein Krieger. Und das zeigt uns die nächste Folie. Mohammed war ein Krieger. In den ersten 10 Jahren, die Mohammed in Medina verbrachte, ordnete er 74 Feldzüge an. Bei 24 Feldzügen ritt er selbst mit an der Spitze der Truppe. Und hier habe ich die Kapitelüberschriften der ersten Biografie des Propheten, also einen, nicht alle, aber eine Anzahl davon, Kapitelüberschriften aus der ersten Biografie des Propheten aufgelistet. Sie stammt von Ibn Ishaq, geboren in Medina, gestorben in Bagdad, 768. Also er lebte nicht sehr lange nach dem Propheten, 150 Jahre nach dem Tod des, nach der Hijra. Und jetzt Kapitelüberschriften, die zusammenfassen, was in diesen Kapiteln steht, die eben das Leben Mohammeds beschreiben. Und diese Biografie von Ibn Ishaq, das gehört eben zum verbindlichen Überlieferungsgut der islamischen Gemeinde. Also diese Traditionen gelten als verbürgt und als gesichert und man muss ihnen glauben. Und hier findet man also in dieser Tradition, findet man eben das Vorbild des Lebens Mohammeds. Wie er lebte und wie deshalb jeder fromme Moslem auch leben kann, darf oder soll, je nachdem. Also hier, die Kapitelüberschriften, Kapitel 39, das Datum der Hijra und die ersten Feldzüge. 40. Kapitel, der Streifzug des Abdallah ibn Jash. 42. Kapitel, die große Schlacht von Badr. 43, die Schlacht von Uhud oder Uhud. 44, Gedicht über die Schlacht von Uhud. 45, der Kampf am Brunnen von Mauna. 46, die Vertreibung der Banu Nadir, also da haben die da haben Mohammed und seine Leute einen Stamm, die Banu Nadir, vertrieben. 47, der Feldzug von Datarika. 48, der letzte Feldzug nach Badr. 49, die Grabenschlacht. 50, der Angriff auf die Banu Quraisha. 51, Gedichte über den Grabenkrieg. 53, der Überfall auf die Banu Mustalik. 55, der Zug nach Hudaybiyah. 56, der Waffenstillstand. 57, der Zug nach Khaybar. 59, der Feldzug nach Mu'tah. 60, der Grund für den Zug nach Mekka und die Eroberung. 61, die Schlacht von Hunain. 62, der Zug nach Ta'if. 63, die Verteilung der Beute der Hawazin. 64, der Zug nach Tabuk. Spricht eine deutliche Sprache. Dass sein Leben zu einem großen Teil, also sein Wirken als Prophet, von Kriegen geprägt war. Es folgen nachher nur noch 7 Kapitel, deren Überschriften dann nichts mehr über Krieg sagen. Nun, wie es dazu kam, dass Allah dem Propheten auftrug, Krieg zu führen und Blut zu vergießen, das hat dieser Biograf Ibn Ishaq folgendermaßen geschildert. Die nächste Folie. Die Quraysh hatten seine Anhänger, also Mohammeds Anhänger, verfolgt. Die Quraysh, das war ein einflussreiches Geschlecht in Mekka. Mohammed selbst gehörte zu diesem Geschlecht. Und sie waren herrschende Sippe in der Stadt Mekka. Also die Quraysh hatten Mohammeds Anhänger verfolgt, bis sie von ihrem Glauben wieder abbrachten oder aus ihrer Heimat vertrieben. Als die Quraysh weiter Allah schmähten, die Ehre, die er ihnen erweisen wollte, zurückwiesen, seinen Propheten der Lüge ziehen und alle diejenigen folterten und vertrieben, die ihn anbeteten, sich zu seiner Einheit bekannten, seinen Propheten glaubten und an seiner Religion festhielten, da gab Allah seinen Propheten die Erlaubnis zu kämpfen und an jenen Rache zu nehmen, die ihn und seine Gefährten ungerecht behandelt hatten. Der erste Koranvers, der darüber geoffenbart wurde, war, wie ich von Urwa und anderen Überlieferern erfahren habe, das folgende Wort Allahs. Übrigens hier, wenn steht, in diesem letzten Satz, den wir gelesen haben, der erste Koranvers, der darüber offenbart wurde, war, wie ich, Ishaq, von Urwa und anderen Überlieferern erfahren habe, das folgende Wort Allahs. Man muss bei jeder verbindlichen und glaubwürdigen Tradition immer angeben, von wem man es gehört hat. Und die Überlieferungskette muss bestehen aus lauter glaubwürdigen Leuten und dann gilt die Tradition als gesichert. Und darum sagt er das. Ich habe das von Urwa gehört. Aha, Urwa ist bekannt. Und deshalb ist das wahr, dass damals dieses Wort Allahs an den Propheten erging. Denjenigen, die kämpfen, ist die Erlaubnis dazu erteilt worden, weil ihnen vorher Unrecht geschehen ist. Allah hat Macht, ihnen zu helfen. Sure 22, 39. Nun, es ist wichtig, solche Dinge zu wissen. Mohammed ist das Vorbild. Die Lehren Mohammeds sind die Richtschnur für das Handeln des Moslems. Und für ihn ist es selbstverständlich, wenn die Sache des Islam von irgendjemandem behindert wird, ja, dann darf man kämpfen. Ganz selbstverständlich, eben zum Schwert greifen, Krieg führen. Das steht in Sure 22, 39. Und danach offenbarte Allah auch, kämpft gegen sie, bis niemand mehr versucht, zum Abfall vom Islam zu verführen und nur noch Allah verehrt wird. Sure 293. Nun, ich habe hier ein Zitat aus einem Buch, das ich vor etwa, ja, vor 2 Jahren las ich eine Buchbesprechung über eine Biografie des Propheten, die wurde geschrieben anfangs des 20. Jahrhunderts von einem zum Islam konvertierten Juden, Esad Bey. Er legte sich dann einen türkisch-islamischen Namen zu, Esad Bey. Und er hat da so eine Biografie über den Propheten Mohammed geschrieben und er schreibt also als ein Bewunderer, er schreibt nicht etwas Schlechtes über den Propheten, sondern nur, was er für gut hält. Und ich zitiere aus diesem Buch von Esad Bey, die nächste Folie. Viele Propheten, so erzählte Mohammed, sind von Allah auf die Erde entsandt worden. Und jeder der Propheten hatte die Aufgabe, eine andere Eigenschaft des Allmächtigen zu preisen. Mose verkündete die Gnade des Allbarmherzigen. Salomo, der König, seine Weisheit, seine Herrlichkeit und Majestät. Der milde Jesus pries den Völkern die Gerechtigkeit, Allwissenheit und Macht Allahs. Er bewies sie durch die Wunder, die er durch Allahs Gnade vollbringen durfte. Doch all das konnte die sündige Menschheit nicht überzeugen. Da sandte Allah der Gerechte mich, seinen Gesandten Mohammed. Ich aber habe von dem Herrn die Sendung des Schwertes bekommen. Das ist eben das Schwert des Islam, Saiful Islam. Dann ein weiteres Zitat von Esad Bey. Der erste Exerzierplatz des Islam war die Moschee. Denn die Kriege, die Mohammed führte, sollten Glaubenskriege sein. Der Krieg war die Pflicht aller Menschen, die täglich 5-mal ihren Körper zum gemeinsamen Gebet anspannten. Also das Leben und die Lehren Mohammeds, die zeigen es, dass der Krieg in diese Religion eingebaut ist. Also das exakte Gegenteil vom Leben und von den Lehren Jesu. Entsprechend sagt der Islamgelehrte Richard Hartmann in seinem Buch Die Religion des Islam, erschienen in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt, auf der nächsten Folie, der Krieg Um des Glaubens willen spielte schon im Leben des Propheten eine wichtige Rolle, zunächst als Verteidigungskrieg. Nachdem man aber einmal gesehen hatte, dass man von den anderen nur Feindschaft zu gewärtigen hatte, auch als Angriffskrieg. So ist der Dschihad zu einer der Hauptpflichten der islamischen Gemeinde geworden. Hartmann, Seite 127. Und ganz richtig fragt der französische Buchautor Jean-Claude Barrot, er hat ein Buch geschrieben, Die unerbittlichen Erlöser vom Kampf des Islam gegen die Moderne. Und er fragt folgendermaßen, Mohammed ist der einzige Religionsgründer, der auch ein Eroberer war. Warum sollten wir das vergessen? Nein, das sollten wir eben nicht vergessen. Denn der ideale Moslem ist nach muslimischem Verständnis ein mächtiger Mann, ein erfolgreicher Krieger, ein Herrscher, ein Unterwerfer. All das war Mohammed. Mohammed hat sich an seinen Gegnern immer wieder gerächt. Das ist nicht eine böse Unterstellung der Feinde des Islam, sondern das kann man eben nachlesen in den offiziellen ersten Biografien über den Propheten. Und die zweite große Biografie über den Propheten Mohammed, die schrieb Ibn Hisham. Er lebte von 767 bis 834. Und dort berichtet er von einem Dichter namens Ka'ab bin Ashraf. Und dieser Ka'ab bin Ashraf hatte Spottgedichte auf den Propheten und auf seine Anhänger verfasst. Und da äußerte der Prophet gegenüber Freunden, dass er es nicht ungern sähe, würde jemand ihn umbringen. Und das ist dann auch passiert. Nun, das ist die Tradition, und das wissen die Moslems. Alle, die den Propheten verspotteten, die wurden dafür bestraft. Kommt das euch bekannt vor? Sagt man nicht. Den Propheten. Irgendetwas sagen über ihn. Und darf keine Karikaturen auf ihn machen. Sonst brennen Häuser. Das geht darauf zurück. Also wir merken, dass das ganz selbstverständliches Vorbild ist für den Moslem und er handelt in seinem Sinn, nach seiner Überzeugung, richtig, wenn er deswegen Häuser anzündet von ganz Unbeteiligten, die das selber gar nicht getan haben. Nun, die Erlaubnis dann zur Ermordung von Ka'ab bin Ashraf wurde ihm dann von einem Engel, vom Engel Jibrail, gegeben. Und ich zitiere jetzt die Worte des Biografen Ibn Hisham. Und Allah sandte Jibrail mit einer schönen Offenbarung an seinen Diener gerichtet, um ihn zu ermorden. Nun, während unser Herr für die Menschen betete, die ihn ablehnten und schließlich kreuzigten, tötete Mohammed die Leute, die ihn nicht annahmen. Ein weiteres Beispiel dafür sind die drei jüdisch-arabischen Stämme, die in und um Medina schon immer seit Jahrhunderten schon gelebt hatten. Und die konnten natürlich Mohammed als Propheten nicht annehmen, selbstverständlich nicht. Wie kann ein Jude jemanden als Propheten annehmen, der nicht einmal aus dem Stamm Juda kommt? Und so haben sie ihn nicht angenommen, ihn abgelehnt, seinen Anspruch als Propheten. Zwei dieser Stämme ließ er enteignen und vertreiben. Vertrieb sie aus ihren Häusern und beim dritten Stamm ließ er die Männer alle zusammen hinrichten. Sie durften sich einen Graben ausheben und dann mussten sie einer nach dem anderen kommen und jedem wurde der Kopf abgeschlagen. Und die Frauen und die Kinder, die wurden entweder als Sklaven genommen oder vertrieben. Nun, man kann das nachlesen, also ihr bekommt ja dieses Skript auch und ich habe hier auch einige bibliografische Angaben. Man kann das nachlesen bei Johann Baumann, der Koran und die Juden, auch aus der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt, 1990 erschienen. Ich habe auch die Seitenangabe hier angefügt, also wer sich mehr informieren will. Mohammed erlaubte die Lüge im Heiligen Krieg. Lüge war also erlaubt. wenn es einen Vorteil brachte im Krieg gegen die Feinde. Ibn Hisham berichtet, wie ein Anhänger Mohammeds klagt, er habe Schwierigkeiten, dieses Versprechen einzulösen. Er hat eben versprochen, ja, ich werde diese Spottdrossel, diesen Ka'ab bin Ashraf töten, ich mache das. Und dann weiß er nicht, wie er vorgehen soll, findet es irgendwie schwierig. Und dann klagt er das dem Propheten. Und zwar hieß er Ibn Maslama, hieß dieser Mann, der dieses Versprechen gegeben hatte. Ibn Maslama antwortete, ich, Gesandter Allahs, ich will ihn erschlagen. Mohammed erwiderte, tu es, wenn du es kannst. Ibn Maslama antwortete, ich habe dir eine Zusage gemacht und weiß nicht, ob ich sie ausführen kann. Du musst eben danach streben. Wir müssen aber manchmal die Unwahrheit sagen. Sagt, was euch gut dünkt, es ist euch erlaubt. Also in der Sache des Islam, wenn es um die Ausbreitung des Islam geht, dann darf man laut Vorgabe des Propheten Mohammed auch lügen, bewusst lügen. Sollte man auch wissen. Und darum wird ein Moslem nie ein schlechtes Gewissen haben, wenn er als Moslem einen Nicht-Moslem anlügt. Man darf es ja. Ist ja ein Ungläubiger. Mohammed war ein Rechtsbrecher. Mohammed setzte sich über Recht und Sitte hinweg, um seine Gegner zu bezwingen. Ein erstes Mal wurde das deutlich, als er einen Überfall auf eine Handelskarawane befohlen hatte, und zwar im Pilgermonat. Es war ja so, dass im vorislamischen Arabien, da gab es einige Pilgerzentren, und das größte und wichtigste Pilgerzentrum war die Kaaba in Mekka. Und während des Pilgermonats durfte man keine Kriege führen. Mussten die Waffen schweigen, da durfte man auch keine Überfälle, es gab ja so Wüstenräuber, aber die haben dann auch keine Überfälle gemacht. Alle hielten sich an die Waffenruhe im Pilgermonat. Und im Pilgermonat hat nun Allah, oder hat Mohammed befohlen, eine Karawane, eine Handelskarawane zu überfallen. Und die Bewohner in Medina, die haben ihn dann darüber zur Rede gestellt. Und er hat dann von Allah folgende Sanktionierung für sein Tun bekommen. Und das steht wie heute im Koran. Sie werden dich befragen nach dem Kampf im heiligen Monat. Sprich, kämpfen in ihm ist schlimm. Aber abwendig machen von Allahs Weg und ihn und die heilige Moschee verleugnen und sein Volk daraus treiben ist schlimmer bei Allah. Also darf man auch Recht und Sitte brechen im Interesse der Verteidigung oder Ausbreitung des Islam. Esad Bey, er schildert diesen Vorfall wie folgt. Also eben dieser zum Islam konvertierte Jude in seinem Buch, in seiner Biografie über Mohammed. Der nächtliche Überfall bei Nachla war der erste Sieg Mohammeds. Er war mehr als ein Beutezug. Er war der Bruch mit der jahrhundertealten Tradition der heiligen Monate des Friedens. Er war der Bruch mit allen Gesetzen der Wüste. Den Kriegern Allahs war von nun an alles gestattet. Und im Zusammenhang mit einem späteren Feldzug erfahren wir, wiederum Esad Bey, Mohammed ließ alle Brunnen, die der Feind passieren musste, zuschütten. Zwar widersprach auch das allen Gesetzen der Wüste, denn die Brunnen sind heilig. Der Gesandte Allahs setzte sich aber auch diesmal über die Gesetze der Heiden hinweg. Gut, so viel. Morgen Fortsetzung an dieser Stelle. Ich schließe jetzt schon. Vielleicht hat jemand gleich hierzu eine Frage. Ja, also muss man das als einen Akt der Heuchelei bezeichnen, wenn die oder Sprecher der islamischen Gemeinde in Deutschland der Gewalt abgeschworen haben. Und was haben sie gesagt? Gewalt sei mit dem Koran nicht vereinbar. Es muss nicht unbedingt ein Akt der Heuchelei sein, denn es gibt ja jetzt auch Moslems, die versuchen, den Koran umzudeuten. Also es könnte auch einfach sein, dass sie den Islam nicht mehr beim Wort nehmen, den Koran nicht mehr beim Wort nehmen und umdeuten. Es gibt ja Moslems, die das tun und auch sagen, man muss das, man muss den Koran sehen als ein Dokument der damaligen Zeit. Aber im ursprünglichen Sinne gläubiger Moslem und ein strenger Moslem wird sagen, was im Koran steht, das ist unveränderliche, ewiggültige Wahrheit. Und dann müsste er entweder ehrlicherweise sagen, im Namen Islam führen wir Kriege und Gewalt ist rechtens. Wenn er dann aber das Gegenteil sagt, dann heuchelt er. Also wir wissen nicht, wie die Leute selber glauben, wenn sie das sagen. Aber es wird auch wirklich sehr viel öffentlich gelogen. Es wird öffentlich gelogen und gesagt, im Koran stünde nichts, dass die Frauen benachteiligt seien. Nun, die Leute, die das in der Öffentlichkeit sagen, die rechnen nicht damit, dass die Leute den Koran lesen, denn die wenigsten Moslems tun das selber. Aber im Koran kann man nachlesen, werden das dann noch sehen, wie der Koran die Frauen eindeutig benachteiligt und sagt, die Männer sind besser als die Frauen. Das steht buchstäblich so im Koran. Und da wird viel gelogen, wirklich, also bewusst gelogen.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.